normalerweise Ausladung der normalen Gottesdienstbesucher. Das gilt nicht für die Stiftskirche. Wir freuen uns, wenn auch die Gemeinde teilnimmt an einer Konfirmation, die nicht 2,5 Stunden geht, da brauchen Sie gar keine Angst haben. Aber wir laden auch herzlich ein zur Konfirmation am Sonntag um 10 Uhr. Und dann eine besonders herzliche Einladung auf nächsten Dienstag, ein ganz besonderer Abend. Und zwar Ulrich Parzani. Ulrich Parzani, der ja jetzt dieses Prochrist macht, jene Übertragung aus Leipzig ab 7. Mai in rund 300 Orte in Deutschland, Österreich und Schweiz übertragen, auch hier nach Stuttgart. Drüben im CVD Imhaus in allen Räumen wird es sein, diese Evangelisation. Dieser Mann kommt noch ein paar Tage vorher auf Einladung von uns hierher. Und er wird hier nächsten Dienstagabend einen Vortrag halten zu jenem für mich sehr entscheidenden und heute viel diskutierten Thema: Warum Christus? Er, der im Grunde nur spaltet. Warum nicht ein Gott? Warum denn unbedingt dieser Christus? Ich möchte Sie eingeladen haben, am nächsten Dienstag um 20 Uhr hier an dieser Stelle. Für Pro Christ finden Sie Aufkleber aller Art hinten, die Sie gerne mitnehmen können. Kleben Sie es an Ihr Auto, Sie kriegen es normal nicht mehr runter. Sie können es auch in den Hut kleben, sofern Sie einen haben. Nehmen Sie irgend so einen Kleber mit. Oder kleben Sie es im nächsten Auto, das ist noch besser. Also, die folgende Woche ist ja dann die Passionswoche, leider sehr in Vergessenheit geraten. Die Passionswoche mit den Passionsandachten, montags bis donnerstags, Montag bis Mittwoch von 8 bis 8:30 im Chor der Stiftskirche und dann am Donnerstagabend, am Gründonnerstag, das Abendmahl. Vergessen Sie in diesem Jahr die Passionsandacht nicht, solange wir sie haben und haben können. Wie schnell Feiertage und Abende gestrichen werden können, das haben wir gemerkt. Und unsere nächste Bibelstunde ist dann wieder am Osterdienstag, für die, die nicht irgendwo auf Osterurlaub gegangen sind, am Osterdienstag um 20 Uhr die Fortsetzung unserer Reihe Mut für morgen. So, jetzt wollen wir miteinander beginnen. Und wir singen vom Lied 282. Lied 282, die Verse 1 bis 7. 282. Lassen Sie uns für einen Augenblick still werden. Vater, die Trostlosigkeit haben wir alle schon kennengelernt. Und du weißt, dass sie uns auch zu schaffen macht, dass wir immer wieder angefochten sind von dem, was wir hören und erleben. Schenk du uns heute Abend ein Wort, das uns ein paar Schritte weiterhilft. Amen. Wir schlagen heute Abend den 2. Korintherbrief auf, ein besonders seelsorgerlicher Brief des Apostels. Und ich lese von Vers 1 ab: Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, und Timotheus, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, samt allen Heiligen in ganz Achaia. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Soweit. Und lassen Sie uns noch einmal zwei Verse singen vom Lied 438. 438, dein Wort, o Herr, ist müder Tau für trostbedürftige Seelen. 438, 1 und 4. 438, 1 und 4. Einmal auf den Tisch gelegt. Briefe kommen bei Ihnen auch an. Verschiedene Briefe. Da gibt es solche Firmenbriefe, die einem das Geld sehr zinsgünstig anlegen wollen, auf Inseln, die es gar nicht gibt. Und dann gibt es auch weniger angenehme Briefe, so vom Amt für öffentliche Ordnung, dass man statt 30 in der Fußgängerzone oder im beruhigten Stadtteil statt 30, 48 gefahren ist, kostet 120 Mark und ein Punkt in Flensburg. Nicht besonders angenehm, auch die Briefe nicht vom Finanzamt oder von den Versicherungen, die dauernd steigen. Aber es gibt auch solche Briefe, an denen man sich freut. Briefe von Kindern oder Paten oder Briefe von den Eltern, sofern man noch hat. Wenn man ja dran ist, so seine Briefe auszusortieren und sich entscheiden muss, was man denn nun wirklich wegwirft oder was man nun vielleicht noch ein paar Jahre mit sich herumschleppen will, so steckt man eigentlich die Briefe wieder zurück und wirft sie nicht weg, die Briefe, die man einst von daheim bekommen hat. Briefe von daheim sind gute Post. Wissen Sie, die Briefe des Neuen Testaments sind Briefe von daheim. Man hat sie nicht weggeworfen, man hat sie gesammelt, man hat sie weitergegeben und man hat sie schließlich im Jahre so ums Jahr 90 nach Christus zusammengestellt und in einem Buch weitergegeben. Lesen Sie diese Briefe, doch wie Briefe von daheim, nicht vom Himmel gefallen, sondern von fehlbaren Menschen geschrieben. Gottes Füllhalter waren die Schreibkiele der Apostel. Sie waren gefüllt nicht nur mit schwarzer Tinte, sondern auch mit dem Heiligen Geist. Gottes Wort in menschlichem Geschripsel. Gottes Wille auf DIN A5 oder DIN A4 Format. Gottes Liebe in griechischen oder jetzt auch bei uns in deutschen Buchstaben. Aber lassen Sie uns jetzt nicht weiterdenken an jenem theologischen Problem, Gottes Wort im Menschenwort, sondern es so nehmen, wie ich's gesagt. Ein Brief heute Abend von daheim. Sie müssen immer und immer wieder gelesen werden. Hören Sie gar nie auf, ich bitte Sie, hören Sie nie auf, diese Briefe von daheim zu lesen, besser zu buchstabieren. Wie hat jener russische Dichter gesagt, was habe ich auf Erden vollbracht? Ich las die Bibel. Und jetzt zuerst noch einmal bei dem Brief. So wie wir es beim Brief immer machen, wenn Sie ankommen, wer ist denn der Absender? Absender, erstes Wort, Paulus. Und er fügt sofort seinen Titel dazu, nicht Pfarrer oder Rechtsanwalt oder Diplomingenieur, sondern er schreibt Apostel. Apostel. Aber sofort gleichsam in Klammern, Apostel nach dem Willen Gottes. Wenn es nach seinem eigenen Willen gegangen wäre, dann wäre er nicht Apostel geworden, sondern Agent. Dann wäre er nicht Diener geworden, sondern Verdiener, der sich um die Ausrottung der Christensekte sehr verdient gemacht hätte. Aber es ging nicht nach seinem Willen, es ging nicht nach seinem Kopf, sondern Apostel durch den Willen Gottes. Gottes Willen ist meistens diametral entgegengesetzt unserem eigenen Willen. Das unterstreicht er zu Beginn seines Briefes. Am Schluss seiner eigenen Dienstzeit hält man ja gerne Rückschau. Und wenn man Rückschau hält, ist ja immer das ein Zeichen verhältnismäßig hohen Alters. Und wenn man dann seine Dienstzeit zurückgeht in Gedanken, dann müsste man eigentlich Ähnliches auch schreiben. Es ging nicht nach dem eigenen Kopf. Es ging nicht nach dem eigenen Willen, sondern nach Gottes Kopf und Willen. Ich habe es schon erwähnt, ich war und bin bis heute ein aliturgischer Mensch. Von dem neuen weißen Talars mit wunderschönen Stolas, von denen mögen manche träumen, mir graut vor solcher Einkleidung württembergischer Pastoren. Sehen Sie, mit Liturgie hatte ich nie was am Hut, mit gregorianischen Gesängen. Und ausgerechnet ich wurde als junger Vikar ausgetauscht für ein Jahr in die Hannoversche Kirche. Hannoversche Kirche bekannt durch seine Liturgie und seiner Liebe auch zu festlichen Gewändern. Und dort, bei diesen sakralen Hochleistungssportlern, musste ich meine Einübungen machen in Liturgie, nicht nach meinem Willen, sondern anscheinend nach Gottes Kopf. Unvergesslich, wissen Sie, die Sonntagmorgen im Gottesdienst, wenn ich anzufangen hatte zu singen mit schwäbischem Akzent, Kyrie eleison, Richtung Altar, das ging ja noch. Aber wenn ich mich dann herumdrehte und jene Gemeinde sah, die hinter ihren Gesangbüchern verschwunden war und grinste über jenen aliturgischen Vikar aus den württembergischen Landen, ich bin gerne wieder nach einem Jahr zurückgekehrt in unser Gebiet. Und dann war ich auch immer schon ein bürofeindlicher Mensch, der Angst hat vor Aktenstaub und Staublunge. Und mir war es dann vergönnt, 3 Jahre auf dem Oberkirchenrat, auf diesem Pollenflug, in diesen Räumen des Pollenfluges von 1000 gefährlichen Krankheiten, dort oben meinen Dienst zu tun. Und dann war ich ja auch, schließlich dachte ich, ein Mann des gesprochenen Wortes. Und dann musste ich nicht nach meinem Willen 5 Jahre als Chefredakteur zum Gemeindeblatt. Ich konnte nur nachbuchstabieren und bis zum heutigen Tag bin ich eigentlich ein Landmensch geblieben. Die Stadt ist nicht meine Welt. Und Gott schickte mich in die Stadt 20 Jahre lang. 20 Jahre, fast 21 Jahre. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Leben ausgeschehen hat. Ich weiß nicht, wie Sie sich alles vorgestellt. Ich weiß nicht, wie Ihr Plan für Ihr Leben ausgesehen. Ob Sie nicht auch hinter Ihrem Namen und hinter Ihrem Titel, den Sie besitzen oder nicht besitzen, auch schreiben müssten nach dem Willen Gottes. Nach dem Willen Gottes ist es so gelaufen und wohl dem, der hinter seinem Namen dies auch setzen kann. Dankbar, trotz allem befriedigt, nach dem Willen Gottes, bis zum heutigen Abend, nach dem Willen Gottes so geführt. Sehen Sie, unser Wille und Gottes Wille sind 2 Paar Stiefel, wie Feuer und Wasser, wie Fuchs und Has.
Und deshalb braucht es immer wieder einen Kraftakt Gottes, um unseren eigenen Willen zu brechen und jemand nach seinem Willen tun zu lassen. Wir nennen das im Grunde Bekehrung. Einmal und immer wieder im Leben. Er setzt seinen Kopf durch, er wirft unsere Pläne über den Haufen, er stürzt uns vom hohen Ross. Bekehrung erfahren wir zuerst passiv und leidend. Und deshalb nicht, bekehre dich doch endlich, sondern lass dich doch endlich bekehren. Gib doch endlich nach, komm von deinem hohen Ross herunter und sage, Herr, du bist mir zu stark geworden. Beten Sie, dein Wille geschehe auch weiterhin in meinem Leben. Ja, dieser Abend kann zum heiligen Abend werden. Dann nämlich, wenn dies geschieht, in diesem Augenblick, wenn ich sagen oder wieder sagen kann, Herr, es war recht und richtig, wie du mich geführt hast. Und Herr, es ist recht und richtig, wenn es auch jetzt in den nächsten Jahren, bis du mich rufst, nach deinem Willen geht. Wohl dem, der Ja sagen kann zu dem Willen Gottes in seinem Leben, zum Kopf Gottes, der sich bei mir durchgesetzt hat. Apostel ist ja zu Deutsch ein Gesandter, bitte kein Diplomat mit dem Aktenkoffer, kein Mann mit dem feinen Nadelanzug und geschmeidiger Anpassungsfähigkeit, einer jener Truppe, die alle paar Wochen wieder nach Sarajevo reisen und dort einen neuen Waffenstillstand unterzeichnen, der bei der Rückreise schon wieder gebrochen ist. Nein, nicht von all jenen Leuten und Diplomaten, sondern ein Diplomat, das war ein Kampfauftrag. Die sollten dort die Fahne Jesu aufrichten, wo diese Fahne Jesu entweder in den Dreck gezogen war oder wo sie noch gar nicht hochgezogen waren. Schlatter übersetzt eigentlich Apostel mit Bote, der Bote. Und einem älteren Semester wie mir fällt dabei noch dieses Volksblatt ein, das meine Großmutter gelesen hat, der hinkende Bote. Gelbe Blätter, die wir in den Ferien durchgeschaut haben. Ein Bote, der hinkende Bote. Normalerweise stellen wir uns einen rechten Postboten vor, der so aussieht wie der griechische Hermes mit Flügeln an den Füßen. Gegenwärtig kommen sie etwas später, diese Postboten, wenigstens in unserem Gebiet. Die haben keine Flügel, sondern sie haben mehr Bremsvorrichtungen. Aber diese Boten hatten auf jeden Fall keine Flügel an den Füßen, sondern, das meint er, sie haben einen Stelzfuß. Der Bote Gottes ist nicht beflügelt, sondern er ist eher behindert, hinkend, stolpernd, fallend und doch eilfertig. Mit solchen Boten, nicht mit anderen, mit solchen Boten wird die Botschaft durch die Welt getragen. Nein, nicht durch Siegertypen, sondern durch hinkende Boten. Das ist die Adresse, das ist die Absender und die Adresse heißt Korinth. Interessant steht hier an die Gemeinde Gottes. Paulus spricht nicht, obwohl er das sagen könnte, er spricht nicht so, wie wir Pfarrer reden, von meiner Gemeinde. Ja, ist klar, Stiftsgemeinde ist meine Gemeinde. Er spricht auch nicht von der Gemeinde, als ob es gar keine andere gäbe. Er spricht auch nicht von einer landeskirchlichen oder freikirchlichen Gemeinde oder charismatischen Gemeinde, sondern er spricht von einer Gemeinde Gottes. Und er unterstreicht sofort, eine Gemeinde ist seine Stiftung. Eine Gemeinde ist sein Eigentum. Und dabei soll es auch bleiben. Es gibt nur einen einzigen Hirten. Und das ist der Herr selber. Und dieser Hirte hat eine Herde, zu der wir alle gehören. Und wenn einer fragt, ja, was ist denn eigentlich der Pfarrer oder der Pastor, zu Deutsch übersetzt Hirte, das ist eigentlich nicht ganz richtig. Es gibt nur einen einzigen Hirten. Es gibt nur eine einzige Herde. Der Pfarrer, kann ich Ihnen sagen, der Pfarrer ist nach wie vor und bleibt der Hund. Der Pfarrer bleibt der Hund, der bellen kann. Er versucht, die Schafe noch mit etwas zusammenzuhalten. Der Hirte ist er nie. Und deshalb, liebe Freunde, sehen Sie, der Hund kann ausgewechselt werden. Der mit seinem Gekläff,
und der mit seinem lauten Bellen, die sind überhaupt nicht wichtig. Es bleibt der Hirte. Der bleibt, ob Hunde gehen oder nicht. Die Herde bleibt auch, seine Gemeinde unter seinem Schirm und Schutz und Stab. Darum müssen wir ihm. Sie gehören zur Gemeinde Gottes und sind damit geführt und geleitet bis zum großen Tag seiner Wiederkunft. Und der Inhalt dieses Briefes fasst er zusammen in zwei Worten: Gnade und Frieden. In Korinth gab es ein friedliches Nebeneinander von Gnade und Sünde, von Rechtgläubigkeit und Gottlosigkeit. Der Sonntag war geistvoll und der Alltag zuchtlos. So wie wir uns auch und so wie oft bei uns auch. Der Sonntag heilig, aber die Woche über voll von Gottlosigkeit. Und deshalb konnte ja Martin Buber, dieser jüdische Religionsphilosoph, schreiben: Paulus reichte den Völkern das süße Gift eines Glaubens, das die Werke verschmähen und den Gläubigen das Verwirklichen ersparen soll. Es ist das paulinische Zeitalter, dessen Todeszucken wir heute lebend mit starren Augen betrachten. Ein bitterböses Wort, aber weithin ein wahres Wort. Paulus will Gnade und Friede. Das ist der Unterschied. Er will Gnade und Friede, Gnade und Befriedung. Und Sie müssen sich dabei immer Deutschland vorstellen im Jahre 1944, Europa, unter jener Gewaltherrschaft des Teufels geradezu. Und dann kam es zu jener Invasion in der Normandie und später in Italien. Dort bildeten sie einen Brückenkopf gleichsam des Friedens, der uns auch dann später den Waffenstillstand und Frieden gebracht hat. Und dieser Brückenkopf wurde immer größer, bis er sich schließlich dann über ganz Europa ausgebreitet hat. Wissen Sie, die Gnade ist die Invasion Gottes. Und Bethlehem ist der Brückenkopf Gottes. Und von diesem Brückenkopf Bethlehem aus geht es weiter, weitet sich dieser Frieden aus. Dieser letzte Frieden, der steht noch aus. Und wir befinden uns gegenwärtig mitten im Kampf der großen Befreiungsaktion, der großen Befreiungstat Gottes, der den Sieg sicherstellen will. Und deshalb Gnade und Frieden sei mit euch. Gnade und Frieden. Und nachdem wir also die Adresse kennen, den Absender und auch die kurze Beschreibung des Inhalts, schauen wir noch einmal hinein in den Anfang dieses Briefes. Gelobt sei Gott, der Vater. Und wir fragen zurück: Ja, welcher Gott? Was ist das für ein Gott? Wer ist denn dieser Gott? Diese Frage ist nicht erst heute erfunden worden. Diese Frage stammt nicht aus dem Mittelalter. Diese Frage ist so alt wie der Mose. Und der hat am Dornbusch, als es mitten in der Wüste gebrannt hat, da hat er gefragt: Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Und Gott hat geantwortet: Ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, Mose, wart ab. Du sollst zuwarten, du musst Geduld haben. Du wirst es schon eines Tages erkennen. Und dieses Zuwarten fiel den Menschen sehr schwer. Sie bauten ein goldenes Kalb. Das ist unser Stiergott, sagten sie. Später formten sie den Baal und sagten: Das ist unser Erdgott. Und wieder später die Byzantiner, die setzten ihm eine Krone auf und sagten: Das ist unser Herrschergott. Und die Germanen kleideten ihn fürstlich ein und sagten: Das ist unser Fürstengott. Und im Mittelalter hängten sie ihn an das Pestkreuz und sagten: Das ist unser geschundener Gott. Und im 19. Jahrhundert, da malten sie ihn süßlich und verkitscht: Das ist unser verkitschter und parfümierter, das ist unser ganz, ganz süßer und lieber Gott. Und deshalb sagte ja Herodes in dem berühmten Song im Jesus Christus Superstar: Wer bist du denn? Beweise, dass du nicht ein Narr und ein Witz bist. Beweise uns, wer du denn eigentlich bist, du Gott. Mose hat es erfahren. Alle Jünger haben es erfahren. Alle Apostel haben es erfahren. Alle Christen können es erfahren, wer dieser Gott ist. Und all diese Erfahrungen zusammengeballt, sind hier in diesem einzigen Satz zu Beginn des Briefes von Paulus aufgeschrieben, nämlich er ist der Gott allen Trostes, der Vater der Barmherzigkeit. Das ist die Erfahrung über Jahrhunderte hinweg. Ein Gott der Barmherzigkeit und ein Gott allen Trostes. Das heißt zumindest ein Doppeltes, nämlich einmal, er hat ein Herz. Bis in die Eingeweide hinein, so steht's hier, fühlt er mit. Ich weiß nicht, ob Sie jemals vor einer Buddha-Figur gestanden sind. Es schaudert einem vor solch einer herzlosen Gottheit. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal vor einer hölzernen Figur gestanden sind, vor irgendeinem Götzen, der dort geschnitzt wurde in Holz oder in Lehm modelliert, ob Sie schon einmal davor gestanden sind. Es schaudert einem vor diesen mit Händen gemachten Götzen. Graf Zinzendorf, Ludwig von Zinzendorf, einer, der sich auskannte in dieser Welt und der eines Tages eine Kunstgalerie besuchte. Und dort mitten unter den vielen Bildern, die interessierte, blieb er schließlich vor einem drittklassigen Kunstwerk stehen, einem Kreuz, Jesus am Kreuz auf Golgatha. Und dort brach er innerlich regelrecht zusammen. Und er ging nach Hause und schrieb in sein Tagebuch, ich bat meinen Heiland, er möge mich in die Gemeinschaft seiner Leiden mit Gewalt ziehen, auch wenn meine Sinne nicht hineinwollen. Es ist ein Gott, der ein Herz hat, der die Herzen von Menschen überwinden kann. Ein mitfühlender Gott. Die Nachbarn von uns haben einen Buben adoptiert. Und ich fragte, woher sie den hätten. Und dann sagten sie, dieser Bub stamme von einem jungen Mädchen. Dieses junge Mädchen hat immerhin dieses Kind ausgetragen. Aber dieses Mädchen wollte diesen kleinen Buben überhaupt nicht sehen. Und deshalb wurde er sofort nach der Geburt weggenommen und eben diesen neuen Adoptiveltern übergeben. Liebe Freunde, Gott gibt keinen einzigen zur Adoption frei. Gott hat jeden geschaffen. Gott hat jeden gesehen. Und Gott will jeden auch in Zukunft bei sich haben. Er gibt keinen zur Adoption frei, auch den Behinderten nicht. Er hat ein Herz, das ist das eine. Und das zweite, er hat eine Hand, eine milde Hand. So wie die Schwester, die dem fiebergeschüttelten Patienten die Hand auflegt, so wie die Mutter, die dem Kleinen über die Stirn fährt. Um uns menschlich nahe zu sein, braucht Gott keine Ergänzung, so wie heute in bestimmten Kreisen gefordert wird. Um Gott nahe zu sein, braucht Gott keine Ergänzung. Alle Schwesterlichkeit und alle Mütterlichkeit ist enthalten in Gottes barmherziger Väterlichkeit. Unmenschlichkeit gehört zum Wesen des Menschen. Undurchsichtigkeit gehört zum Wesen des Nibelungengottes. Unser Gott ist ein Gott allen Trostes. Paulus weiß das von Jesus. An ihm kommt es heraus, dass dieser Gott barmherzig ist. Gottes Hand legt sich schwer auf den Sohn. Seine Barmherzigkeit hat ihm den Sohn gekostet. Der Sohn hat die Kosten für die väterliche Tröstung übernommen und beglichen. Und nun sagt Paulus, dieser Gott allen Trostes, mache aus dem trostlosen Menschen einen getrösteten Menschen und dann noch einen tröstenden Menschen. Das ist es. Und das lassen Sie mich jetzt noch unterstreichen. Aus dem trostlosen Menschen wird der getröstete Mensch und wird der tröstende Mensch. Das eine, der trostlose Mensch, wörtlich in all unserer Trübsal. Vers 8, da wir am Leben verzagten. Dahinter steht ja ein Bild. Sehen Sie,
Jetzt ist wieder die Zeit, wo man die Reisen bucht für den Sommer. Die Deutschen sind Weltmeister im Reisen. Und da sind ja die Geschmäcker sehr verschieden. Die einen, die wollen nur baden, die anderen machen nur Trekking, die Dritten möchten nur Ruhe. Und die Intellektuellen, die lieben etwa die Kunst. Und so geht der eine zur griechischen Kunst, der andere zur römischen Kunst. Und einer hat mir gesagt, der ein Fan der römischen Kunst ist, in diesem Jahr seien eigentlich die Arenen dran, der Römer. Die Arenen, und so fahre er zum Kolosseum nach Rom und auch zu jener wunderschönen Arena in Verona. Und wer sie kennt und wer selber einmal da war, der weiß, was für großartige Kunstwerke da sind und Bauwerke und dort die großen Festspiele, wo Verdi Aida gespielt wird oder Parsival von Wagner, herrliche Festspiele. Und so sieht man schon im Geist diese wunderbaren Plätze, zu denen man reisen wird. Wenn der Paulus das Wort Arena gehört hat, dann ist ihm etwas ganz anderes eingefallen. Dann dachte er nicht an etwas Festliches, sondern an etwas Grässliches. Nicht an etwas Großartiges, sondern an etwas Abscheuliches. In der Arena spielte bei ihm kein Orchester, sondern dort heulten die hungrigen Löwen und warteten auf Menschenfutter. Dort wurden die Christen hineingetrieben und mit Johlen begrüßt. Der Mensch in der Arena, das ist die Trübsal. So hat er es selbst wahrscheinlich in Ephesus erlebt. So schreibt er es ein paar Verse später. Ausweglos und hoffnungslos. Am Ende sein, das ist Trübsal. Sehen Sie, da steht man drin und da standen sie. Das ist Trübsal. Da schaut man nach hinten, aber da ist der Ausgang zu. Da schaut man nach vorne, aber dort sind nur Menschen, die einem keine Hilfe geben. Da schaut man zur Seite und sieht nur die Löwen, die einen verschlingen wollen. Und dann sieht man in sich hinein und dann sieht man nur eine unwahrscheinliche Resignation und Schwermut. Wohin man auch schaut, man ist am Ende. Wie viel heute Abend stehen oder sitzen in dieser Arena, wohin sie auch schauen. Dunkle und schwere Horizonte. Sehen Sie, um 6 Uhr wurde ich angerufen. Und vor 4 Wochen habe ich drüben in Brasilien auch mit diesem jungen Missionar, 32 Jahre alt oder 33 Jahre alt, dieses große Jugendtreffen durchgeführt. Ein junger Mann, wie ein Baum, verheiratet, 2 Kinder, 1 Jahr und 3 Jahre. Und jetzt vor 14 Stunden fuhr er mit seinem Auto auf einen Lastwagen, das einjährige Kind tot, die Frau schwer verletzt, er selbst tot. Vor 4 Stunden wurde er drüben beerdigt. Freunde, nicht nur drüben, das ist die Arena, das ist die Welt, in der wir leben. Der trostlose Mensch. Und wie viel gehören dazu? Und nun sehen Sie, daraus kann trotzdem der getröstete Mensch werden. Wie? Noch einmal sehen Sie. Es gibt in der Arena immer nur einen einzigen Blick. Einen einzigen Blick, der noch immer offen ist. Und das ist der Blick nicht nach hinten, nach vorne, nach Seiten oder nach innen, sondern das ist der Blick nach oben. Paulus schaut in diesem Anfang des Briefes nach oben. Und dann sieht er Gott, den Vater allen Trostes. Jenen Gott, der sich seinen Sohn vom Herzen gerissen, der ihn hineingegeben hat in diese Kampfbahn, mit dem sie kurzen Prozess machten, den Löwen von Menschen zerrissen und er starb. Aber der ist dort nicht verschacht worden. Am 3. Tage ist er auferstanden und dann sagte er, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und Paulus wusste, entweder werde ich zurückkehren in die irdische Heimat oder ich werde heimkehren in die ewige Heimat. Auf jeden Fall stehe ich auf der Seite des Siegers. Das ist ihr Trost. Wenn Sie in aller Trostlosigkeit leben müssen, dann schauen Sie hinauf zu dem Gott, der seinen Sohn gesandt hat und der sagte, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Ich bin auferstanden und ich werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Mein Freund, der junge Missionar drüben in Brasilien, Brändler hat er geheißen,
und sein einjähriges Kind, das sind Frühheimkehrer in die Ewigkeit. Mehr nicht. Frühheimkehrer. Sie sind nur vorausgegangen. Den Weg, den wir alle zu gehen haben, das ist der Trost. Wie trostlos, wenn man nichts von der Auferstehung Jesu Christi weiß. Von dem Gott allen Trostes, der uns tröstet in unserer Trübsal. Und er macht aus getrösteten Menschen tröstende Menschen. Sehen Sie, das ist das Letzte. Die Trübsal hat nämlich zwei Vorteile. Das müssen Sie auch noch wissen. Zwei Vorteile hat die Trübsal. Einmal, wer trostbedürftig ist, ist in der Lage, andere zu trösten. Niemand ist so ungeeignet und so schnellfertig mit gut gemeinten, aber törichten Reden wie der, der zu schnell mit dem Trostworten kommt. Es wird ja doch schon alles richtig. Leidige Tröster, sagt die Bibel in Hiob. Wenn ich etwas durchmache, dann deshalb, dass ein anderer durchhält. Wie oft fragen wir, warum ich? Warum ausgerechnet ich in dieser trostlosen Lage? Warum ausgerechnet ich in der Arena? Darum, liebe Freunde, warum? Darum, wenn einer leidet, soll er wissen, dass er die Ordination des Tröstens empfängt. Krankheit, Leiden, Depression ist Ordination zum Trostdienst. Eine unheimliche, aber wahre Einsicht. Von hierher fällt Licht auf das rätselhafte Wort in Kolosser. Leiden, die ich für euch leide. Warum mein Leiden an den Kindern? Damit ich mit anderen dieses Leiden tragen kann. Warum dieses Leiden an meinem Herzen? Damit ich mit anderen das Leiden am Herzen tragen kann. Warum dieses Leiden am Gemüt? Damit ich mit anderen dieses Leiden tragen kann. Wissen Sie, Leidende sind wie Funktürme, wie Relaisstationen, die die Tröstungen weiterstrahlen können. Und dann einer fragt, warum bin ich der Einzige in der ganzen Gegend? Die Antwort ist klar, weil es sonst kein Funkturm in dieser Gegend gibt. Deshalb müssen Sie sein, der Sie kennen und andere trösten können. Und der zweite Vorteil, die Trübsal, sie bringt uns nicht nur Menschen, sondern sie bringt uns auch dem Herrn näher. Paulus sieht den Leidenden in besonderer Christusnähe. Leiden ist nicht nur ein medizinisches, sondern eine theologische Angelegenheit. Teilhaben am Leiden Christi. Und damit stehen wir vor dem Geheimnis, dass Christus selbst ein Leidender war. Christus ist unser Mitpatient. Einer, der sagte, ich habe es durchgemacht und ich weiß, wie weh das tut. Ich leide mit dir. So bleibt am Schluss trotz aller Trübsal und Trostbedürftigkeit der Dank. Und er sagt hier noch, dass durch viele Personen, wörtlich, dass durch viele Angesichter viel Dank geschehe. Er meint hier Angesichter, die nach oben sich wenden. Es braucht viele Gesichter, die diesen Dank in aller Not aussprechen. Eine letzte Frage, warum es denn den Gottesdienst braucht? Und warum es denn vielleicht die Bibelstunde braucht? Warum es denn mehr Leute braucht als immer ich alleine? Liebe Freunde, weil es viele braucht, die nicht den Kopf hängen lassen, sondern die in der Arena ihr Angesicht erheben und die dann miteinander in all ihren Anfechtungen singen können. Sollte ich meinem Gott nicht singen? Sollte ich ihm nicht dankbar sein? Denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er's mit mir weint. Amen. Lassen Sie uns vom Lied 484 singen wir noch den Vers 1 und 10. 484, 1 und 10.
Herr, es ist eine schwere Lektion. Und wir wissen auch nicht, ob wir solches schaffen, ob die innere Kraft dazu reicht. Aber Herr, du kannst unseren Kopf heben, unsere Angesichter zu dir wenden, herausnehmen uns aus den dunklen Arenen unseres Lebens und dich erkennen, der du uns tröstest, unsere Traurigen, unsere Kranken, unsere Alten, unsere Sterbenden. Herr, richte du unsere Blicke. Amen. Und nun wünsche ich Ihnen eine gute Nacht und Gott befohlen.